SWR aktuell Infodate am Morgen.
Im Studio Stefan Eich, hallo. Es geht jetzt um einen Pornostar namens Stormy Daniels, um eine mutmaßliche Affäre dieser Frau mit Donald Trump und um Schweigegeld, das der frühere US-Präsident vor seiner Wahl gezahlt hat. Weil er das Geld falsch verbucht haben soll, ist Trump angeklagt und der Prozess hat gerade in New York begonnen. Es hat niemanden überrascht, dass Trump so ziemlich als erstes den Richter als voreingenommen kritisiert hat. Aus New York, Antje Passenheim.
Juan Merchan hatte zum Prozessauftakt einen erneuten Antrag des Republikaners abgewiesen, in dem es hieß, der Richter solle sich wegen Befangenheit aus dem Verfahren zurückziehen. Trumps Anwälte hatten wiederholt versucht, den Prozess zu verzögern. Das Urteil soll noch weit vor den Präsidentschaftswahlen im November fallen. Unter Umständen droht Trump eine Gefängnisstrafe. Am ersten Prozesstag sollten eigentlich die ersten der 12 Geschworenen ausgewählt werden, die am Ende das Urteil fällen. Doch die Zahl der 96 Kandidaten war bis zum Abend geschrumpft. Mehr als die Hälfte versicherten dem Richter, dass sie in dem Prozess nicht fair und unparteiisch agieren könnten. Die Auswahl soll heute weitergehen.
Noch ein US-Milliardär mit ausgeprägtem Ego hat sich zu Wort gemeldet, nämlich Elon Musk. Er hat eine neue Idee für seine Internetplattform X. Neue Nutzer sollen nur Beiträge posten können, wenn sie dafür bezahlen. Das sei der einzige Weg, um automatisierte Bots einzudämmen, hat Musk in einem eigenen Post geschrieben. Es gehe um einen winzigen Betrag. Wie viel er genau für die Schreiberlaubnis verlangen will, hat er nicht gesagt. Wohl aber, dass das Posten auch für neue Nutzer nach 3 Monaten wieder kostenlos sein soll. Dass Israel irgendwie auf den massiven Angriff des Iran vom Wochenende reagieren wird, das ist sicher. Das hat jetzt auch Armeechef Halevi bekräftigt. Nur wie genau die Reaktion aussieht, das bleibt weiter offen. Es gab zwar eine Sitzung des israelischen Kriegskabinetts, über konkrete Ergebnisse ist nichts bekannt. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Der israelische Sender Kanal 12 berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, das Kabinett habe sich darauf geeinigt, mit Härte auf den iranischen Angriff zu reagieren und dafür gleichzeitig einen Weg zu wählen, der nicht in einem Krieg münden könnte. Die US-Regierung soll Medienberichten zufolge von der israelischen Führung informiert worden sein, dass der massive direkte Angriff des Irans nicht unbeantwortet bleiben könne. Israels Premier Netanyahu steht unter Druck. Der äußerste rechte Rand seiner Regierungskoalition dringt auf einen Gegenschlag. Viele westliche Partner, allen voran die USA als wichtigster Verbündeter Israels, warnen vor einem Flächenbrand.
Wie sollte Europa auf die iranischen Angriffe auf Israel reagieren? Darüber beraten heute die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten bei einer Sondersitzung. Grünchef Omid Nuripur ist in Teheran geboren und er hat im ZDF gesagt, die EU müsse mit ihren Verbündeten hart gegen den Iran durchgreifen.
Härte bedeutet nicht eben nur Raketen, sondern Härte ist auch beispielsweise, dass wir den Druck erhöhen auf diplomatischem Parkett mit zunächst den harten Sanktionen, die wir verhängen und vieles andere mehr. Der Druck muss ausgebaut werden. Der Iran muss auch regional isoliert werden. Die Kriegsangst gibt es nicht nur im Iran und in Israel, die gibt es auch in den Nachbarstaaten sehr massiv. Und jetzt dort die Verbindung zu suchen, den Iran zu isolieren, das ist das, worum es jetzt gehen muss.
Es ist der dritte und letzte Tag der China-Reise von Bundeskanzler Scholz und er hat gerade sein Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi begonnen. Aus Peking, Efi Seibert.
Sie wollen sich viel Zeit zum Reden nehmen. 1,5 Stunden unter 4 Augen, anschließend noch ein gemeinsames Mittagessen. Bundeskanzler Scholz und Chinas Staatspräsident Xi Jinping haben viel zu besprechen. Vor diesen Gesprächen erklärten beide heute Morgen kurz, worauf es ihnen ankommt. Der chinesische Staatschef legt vor allem Wert auf die guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China. Gemeinsam sei man die Nummer 2 und 3 der Volkswirtschaften. Das habe großen Einfluss auf die ganze Welt. Konkret sprach Xi die aktuellen Krisenherde nicht an. Er sagte aber, wir befinden uns in einer neuen Epoche der Turbulenzen und Umbrüche. Die Risiken für die Menschheit nehmen zu. Deshalb seien Kooperationen zwischen Großmächten unabdingbar für Sicherheit und Stabilität. Olaf Scholz wurde bei der Begrüßung deutlicher. Er sprach ganz konkret den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an, der ein europäisches Kernproblem sei und negative Auswirkungen auf die Sicherheit in Europa habe.
Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft verzichtet der deutsche CDU-Politiker Pieper darauf, seinen Posten als Mittelstandsbeauftragter der EU-Kommission anzutreten. Das EU-Parlament hatte das Auswahlverfahren als undurchsichtig kritisiert und verlangt, Kommissionspräsidentin von der Leyen müsse die Ernennung ihres Parteifreundes rückgängig machen. aus Brüssel, Jakob Mayer.
Markus Pieper begründete seine Absage in letzter Minute auf Anfrage damit, dass der für ihn zuständige EU-Kommissar Thierry Breton seinen Amtsantritt boykottiere. Ein Kommissionssprecher erklärte am Abend, Präsidentin Ursula von der Leyen bedauere Piepers Entscheidung, sein Amt nicht wie geplant am heutigen Dienstag anzutreten. Die Entscheidungsfreiheit der EU-Institutionen bei der Besetzung führender Stellen müsse respektiert werden. Auch 4 EU-Kommissare, darunter Breton, hatten Piepers Ernennung scharf kritisiert.
Vor der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern deutet sich Streit an. Es geht um den Regional- und Nahverkehr und wer wie viel dafür zahlt. Balthasar Hüms.
Grob gesagt ist es in Deutschland so, die Länder entscheiden, wo S-Bahnen und Regionalzüge fahren und auch wie häufig. Und der Bund überweist den Ländern dafür dann eine fixe Summe X. Und um diese Summe X geht es. Die ist aus Sicht der Länder nämlich viel zu niedrig. Die Länder verweisen zum Beispiel auf steigende Kosten für Energie und höhere Kosten auch fürs Personal. Der Nahverkehr, der soll ja eigentlich ausgebaut werden. Dazu ist auch ein gemeinsames Konzept geplant. Die Verhandlungen kommen aber offenbar seit Monaten nicht voran.
Das Dach ist kaputt, weil Weltraumschrott von der internationalen Raumstation ISS eingeschlagen ist. Das ist im US-Bundesstaat tatsächlich passiert und die NASA hat es bestätigt. Sie hatte das mysteriöse Objekt untersucht, das im März vom Himmel gefallen war. Bei dem 700 Gramm schweren Metallzylinder handelte es sich demnach um eine Halterung, mit der alte Batterien an der Raumstation befestigt wurden. Das Teil wurde zusammen mit anderen Schrottobjekten von der ISS auf einer Palette abgestoßen und die sollte eigentlich vollständig in der Erdatmosphäre verglühen. Ist sie aber nicht.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Stürmisches Aprilwetter mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern und im Bergland sogar Schnee. 5 bis 13 Grad.
SWR aktuell. Service.
Ich trage eine von den 194 Millionen Jeans, die wir pro Jahr allein nach Deutschland importieren. Jeans sind extrem beliebt, aber nicht gerade unproblematisch bei der Herstellung. Aktuell läuft die sogenannte Fashion Revolution Week, eine weltweite Aktionswoche, die jedes Jahr unser Bewusstsein für die Menschen schärfen möchte, die unsere Klamotten herstellen. Deswegen schauen wir uns am Beispiel der Jeans an, wo es Probleme für Arbeiter und Umwelt gibt. Tobias Koch aus der SWR Umweltredaktion erklärt, wie denn eine Jeans hergestellt wird und was dabei besonders ist.
Also die Herstellung funktioniert an sich wie bei jeder anderen Hose auch. Eine Jeans besteht hauptsächlich aus Baumwolle, die gefärbt wird. Aber dann kommt der entscheidende Schritt, sprich der Mehraufwand. Denn dann wird die Jeans veredelt. Heißt, wir wollen entweder die Farbe wieder rauswaschen, weil wir eine hellere oder ausgebleichte Jeans wollen. Oder wir möchten ein bestimmtes Muster reinbekommen, ein paar Falten oder aber ihr einen Used-Look verpassen. Also sie gezielt ein wenig zerstören. Denn Jeans kaufen wir in den seltensten Fällen einfach nur einfarbig und ohne Waschung.
Wie funktioniert dieses Veredeln und was ist da so problematisch?
Ja, zum Beispiel wird chemisch gebleicht, entweder mit Chlor oder mit Kaliumpermanganat. Chlor ist wassergefährdend, also in größeren Mengen für Wasserorganismen giftig. Kaliumpermanganat sogar stark wassergefährdend. Und beide Stoffe können gesundheitliche Probleme auslösen bei den Arbeiterinnen und Arbeitern. Denn die Schutzmaßnahmen sowohl für die Menschen als auch die Umwelt sind in den Herstellungsländern oft schlecht. Außerdem wird die Jeans für gewisse Muster oder diese bewusste Zerstörung, diesen Used-Look geschliffen. Dabei entsteht viel gesundheitsgefährdender Staub. An sich wäre das weniger ein Problem, wenn die Mitarbeiter sich mit Masken davor schützen könnten. Da das aber oft nicht der Fall ist, erkranken viele von ihnen dabei an einer schweren Lungenkrankheit.
Können wir denn vor dem Kauf erkennen, ob eine Jeans vielleicht unter besseren Bedingungen hergestellt worden ist?
Das Gute ist, ja, das können wir, indem wir auf Siegel achten. Trägt die Jeans ein GOTS-Siegel, GOTS oder das IVN Best, dann können wir davon ausgehen, dass die Baumwolle für die Hose aus Bioanbau stammt, es strenge Auflagen gibt für den Chemikalieneinsatz bei der Produktion und hohe Sozialstandards für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Allerdings muss man da schon ein bisschen suchen, denn die allermeisten Jeans tragen diese Siegel nicht.
Informationen von Tobias Koch aus der SWR Umweltredaktion zur Fashion Revolution Week. Da gibt's auch Veranstaltungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, zum Beispiel Kleidertauschpartys.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Wie wird sich die Weltwirtschaft weiterentwickeln? Der Internationale Währungsfonds IWF legt heute in Washington seine Prognose vor. IWF-Chefin Kristalina Georgieva hat schon angekündigt, dass sie mittelfristig mit einem historisch schwachen Wachstum weltweit rechne. Mehr zum Konjunkturausblick von USA-Korrespondent Ralf Borchert.
Wenn der Internationale Währungsfonds heute seine Prognose im Detail vorstellt, gibt es auch neue Zahlen für Deutschland. Im Januar hatte der Währungsfonds ein Wachstum von lediglich 0,5% für Deutschland in Aussicht gestellt. Gut möglich, dass die Prognose heute noch ein wenig gedämpfter ausfällt. Was schon vor Beginn der Frühjahrstagung feststand, die Bulgarin Georgieva wird weitere 5 Jahre IWF-Chefin bleiben. Obwohl vereinzelt auch Kritik an der ehemaligen EU-Kommissarin aufkam, haben sich neben Frankreich und Deutschland auch die USA für eine zweite Amtszeit der 70-Jährigen an der Spitze des Währungsfonds ausgesprochen. Der Spitzenjob beim Internationalen Währungsfonds wird traditionell aus Europa besetzt, der Chefposten bei der Weltbank traditionell aus den USA.
Jahrelang hat die Neonazi-Terrorgruppe NSU Menschen getötet. Jetzt soll für die Opfer und für die Hinterbliebenen ein Ort der Trauer und der Erinnerung entstehen. Dieses Dokumentationszentrum wird heute in Chemnitz vorgestellt. Christoph Stumpner blickt voraus.
In den 2000ern verübte das Netzwerk unter anderem 10 Morde, 9 an Migranten, einen an einer Polizistin. Auch Mordversuche, Sprengstoffangriffe und Raubüberfälle gingen auf das Konto der Terrororganisation, deren genaue Mitgliedszahlen bis heute ungeklärt sind. Kritik gab es im Zuge der Aufklärung am Verfassungsschutz und der Polizei. Akten wurden vernichtet, Angehörige im Umfeld der Opfer als Tatverdächtige stigmatisiert. Die Aufarbeitung soll nun am Standort Chemnitz in dem neuen Dokumentationszentrum vorangebracht werden. Laut Informationen des sächsischen Justizministeriums soll es gleichzeitig als Gedenk- und Lernort fungieren und auch ein Archiv mit Akten rund um den NSU-Prozess enthalten. Chemnitz wurde auch deshalb als Standort ausgewählt, weil sich die NSU-Haupttäter Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe hier zeitweise versteckt hielten.
101 Tage vor den Olympischen Spielen in Paris wird es heute im antiken Olympia, also in Griechenland, ein bisschen heller. Denn dort, wo 776 vor unserer Zeitrechnung alles anfing, wird heute die Olympische Flamme entzündet und dieses Feuer wird dann in einem rund 17.000 Kilometer langen Fackellauf nach Frankreich gebracht, bis zur Eröffnung am 26. Juli. Das erste Mal seit Corona werden bei der Entzündungszeremonie heute wieder hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Bundesverteidigungsminister kommt nach Rheinland-Pfalz. Boris Pistorius besucht heute das Zentrum Operative Kommunikation in Mayen bei Koblenz. Oliver Neuroth hofft für den Minister, dass er seine Grundlagen in Bundeswehrdeutsch aufgefrischt hat.
Operative Kommunikation. Von Mayen aus kümmert sich die Bundeswehr also darum, dass Soldatinnen und Soldaten möglichst gut Informationen austauschen können, auf welchem Weg auch immer. Bei Einsätzen zum Beispiel. Und in Mayen sitzt auch Radio Andernach, der Truppenbetreuungssender der Bundeswehr. Ist ja auch Kommunikation. Also auch Teil des ZOPCOM-BW. So heißt der Standort in Mayen in Bundeswehrsprache. Und für die Aussprache dieser Abkürzung habe ich extra im Bundesverteidigungsministerium nachgefragt. ZOPCOM-BW. Als ich vor kurzem das Konzeptpapier zur Reform der Bundeswehrstruktur durchgearbeitet habe, bin ich auch über den FÜAC-BW, das KAMO-BW und die MILORG-BER gestolpert. Müssen Sie sich nicht merken, wird jetzt sowieso alles gebündelt im OPFÜ-KDO-BW, dem neuen operativen Führungskommando der Bundeswehr. Aber selbst Minister Pistorius dürfte mit Start in sein Amt das Bundeswehrdeutsch noch einmal aufgefrischt haben. Denn ohne die ganzen Abkürzungen versteht man nur halb so viel in diesem ohnehin hochkomplexen Ministerium. Und der Wehrdienst, in dem man von dieser Sprache auch etwas lernen musste, liegt bei Boris Pistorius ja schon ein paar Jahre zurück.
Gedanken von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.